SWR aktuell Kontext.
Was verschenke ich zu Weihnachten? Wer noch keine Ideen hat, muss sich jetzt langsam Gedanken machen. Der Handel ist natürlich schon bereit. Das Vorweihnachtsgeschäft läuft mit Glitzerdeko und mit Sonderangeboten. Wie wichtig ist Weihnachten für die Wirtschaft? Warum haben wir eigentlich das Bedürfnis, andere Menschen zu beschenken? Und was kann man da richtig und falsch machen? Um diese Fragen geht es jetzt im SWR aktuell Kontext, der Wert des Schenkens. Mein Name ist Vanja Weingart. Heißluftfritteuse, Computerspiel oder Buchgutschein, das kann man natürlich im Geschäft kaufen oder im Internet. Worauf die traditionellen und die Online-Händler jetzt im Weihnachtsgeschäft hoffen, berichtet Andreas Reinhardt aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Für die Geschäfte in den Innenstädten ist das Weihnachtsgeschäft von zentraler Bedeutung. Sie machen rund ein Fünftel des Jahresumsatzes in den Monaten November und Dezember. Stefan Hertel, Sprecher des HDE.
Wir rechnen für dieses Weihnachtsgeschäft damit, dass die Leute rund 263 Euro im Schnitt für Geschenke ausgeben. Das sind 34 Euro im Schnitt weniger als im vergangenen Jahr. Da bekommen wir als Einzelhandel einfach auch die schlechte Konsumstimmung zu spüren.
Der Einzelhandel ist damit ein Verlierer im Weihnachtsgeschäft. Die Umsätze von vor Corona werden nicht mehr erreicht. Geschenke werden zwar gekauft, aber die Kundinnen und Kunden schauen stärker auf den Preis. Und da hat ein Geschenk praktischerweise die Nase vorn.
Geschenkgutscheine liegen seit Jahren an der Spitze. Das wird wohl auch dieses Jahr so sein. Das liegt natürlich auch daran, dass die Menschen einfach nichts falsch machen wollen, dass sie bei Geschenkgutscheinen den Eindruck haben, da können sie nicht daneben greifen. Da ist ein Umtausch sozusagen dann auch nicht notwendig. Das Geschenk passt immer.
Dicht gefolgt von einem zweiten Klassiker, dem Umschlag mit einem Schein. Bargeld gilt zwar als unpersönlich, wird aber trotzdem gerne genommen. Und damit hofft der Handel auf ein Geschäft zwischen den Jahren nach Weihnachten. Ganz anders ist das online. Die Shops im Internet dürften sich diesmal als Gewinner fühlen. Frank Düssler, Pressesprecher beim Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland.
Nach zum Teil drastischen Umsatzrückgängen in den vergangenen Jahren blicken die Online-Händler dieses Jahr wieder optimistischer in die Weihnachtszeit. Wenn die Menschen Inspiration für sich selbst oder Geschenke für ihre Liebsten suchen, dann tun sie das heute vor allem im Internet, besonders in sozialen Medien, neuerdings auch durch KI-Begleiter, weniger aber beim klassischen Schaufensterbummel.
Während der Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft bestenfalls stagniert, legte der Anteil der Online-Käufe in den vergangenen 5 Jahren immer weiter zu, von 15 auf 17,5%. Besonders geschätzt wird hierbei der 24-Stunden-Service, also die Unabhängigkeit von regulären Öffnungszeiten sowie die oftmals größere Auswahl. Für den Weihnachtseinkauf im stationären Einzelhandel spricht dagegen für viele Konsumenten, dass die Ware vorhanden ist und vor Ort besser beurteilt werden kann, zum Beispiel auch bei Büchern. Hermann Hutter, Präsident des Handelsverbandes Baden-Württemberg.
Die große Chance für den Einzelhandel liegt eigentlich darin, dass sie gegenüber dem Onlinehandel einfach Erlebnis bieten kann, dass sie menschliche Kontakte bieten kann, Wärme bieten kann, Inspiration anfassen, und letztendlich ist der Mensch ein haptischer Mensch, und das spielt sich natürlich bei den Textilien genauso ab wie bei Dekorationen, bei Büchern oder auch bei Spielwaren.
Und so dürfte nach rückläufigen Jahren die Spielwarenbranche in diesem Jahr auch zu den Gewinnern gehören. Der zuständige Handelsverband erwartet, dass die Menschen 3% mehr ausgeben werden als im Vorjahr. Spielzeug mit künstlicher Intelligenz liegt da weit vorn. Aber so ganz will der Handel das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr noch nicht aufgeben.
Also alles in allem denken wir, dass wir jetzt ein ganz gutes Weihnachtsgeschäft bekommen werden, trotz der schwierigen Lage, und dass die Menschen gerne in die Städte gehen. Die Städte sind vorbereitet, und wir wünschen uns natürlich, dass wir zusammen mit den Kommunen, mit den Weihnachtsmärkten und allen Beteiligten der Innenstadt ein wirklich attraktives Umfeld schaffen können, dass die Menschen gerne kommen und gerne einkaufen.
In diesem Jahr wollen die Deutschen also im Schnitt ca. 250 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Wir wollen natürlich unseren Liebsten eine Freude machen. Aber Schenken ist ein heikles Thema, denn es kann auch daneben gehen. Welchen Einfluss haben Geschenke auf unsere Gefühlslage? Darüber hat mein Kollege Andreas Böhnisch mit der Psychologin Julia Scharnhorst gesprochen.
Frau Scharnhorst, warum gibt uns Schenken gerade zu Weihnachten ein gutes Gefühl? Das ist tatsächlich in uns regelrecht biologisch verankert. Das aktiviert unser Belohnungssystem, unser hormonelles Belohnungssystem. Wenn wir schenken und auch beschenkt werden, dann empfinden wir Freude, wir erleben Nähe, wir erleben Vertrauen. Das sind so wie kleine Feuerwerke im Gehirn, die uns zeigen, wir freuen uns, wir sind verbunden und wir tun was Gutes.
Und an Heiligabend, da hat man manchmal den Eindruck, dass manche lieber etwas verschenken, als beschenkt zu werden. Ist das wirklich so oder gaukeln diese Menschen das nur vor, weil sie die Freude der anderen über ein Geschenk für ihr Selbstwertgefühl vielleicht brauchen, ja, oder auch vielleicht, um an Weihnachten im Mittelpunkt zu stehen?
Nein, nicht wirklich. Also tatsächlich ist Schenken, wenn das freiwillig erfolgt, für denjenigen, der das tut, wirklich etwas, was sehr zufrieden macht, sehr viele positive Wirkungen hat. Das muss aber freiwillig sein. Dann hat man das Gefühl, auch Mensch, ich habe Menschen, die ich lieb habe, denen ich was Gutes tun kann. Das gibt so eine soziale Wärme, es stärkt auch gleichzeitig den Selbstwert. Und wir sehen das in der Forschung tatsächlich, Menschen, die regelmäßig auch anderen was Gutes tun, die sind wirklich zufriedener mit sich und der Welt. Das andere Nachteil ist natürlich, man muss aufpassen, dass das nicht mit Druck verbunden ist. Das haben wir ja leider manchmal vor Weihnachten. Oh Gott, ich muss doch noch für die Oma ein Geschenk finden oder da muss ich jetzt noch irgendwas kaufen. Also das ist schlecht, wenn das so unter Druck erfolgt. Und nicht die Leute, die gerne schenken, tun das eben häufig mit sehr viel Zeit und Bedacht und suchen was Schönes aus. Und was auch nicht so gut ist, wenn man da Vergleiche anstellt. Was schenkt der mir und was schenke ich? Ist das denn eigentlich gleichwertig oder ist da jetzt ein Unterschied? Dann wird das eher negativ empfunden.
Weihnachten ist die Hochzeit des Schenkens, aber auch sonst machen wir uns gerne mal eine kleine Freude. Da gibt's ja die Redensart, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Stimmt das? Stärken Geschenke soziale Bindungen?
Ja, also das ist tatsächlich die Hauptfunktion von Geschenken, wenn man da mal etwas genauer hinguckt. Das machen viele Kulturen, das machen sogar Tiere. Das sind wirklich soziale Brücken, sozialer Kleber. Zeigt einfach auch Aufmerksamkeit. Ich habe an dich gedacht, du bist mir wichtig. Wir drücken damit aus, dass wir Beziehungen haben, dass die uns wichtig sind. Wir drücken Dankbarkeit aus, auch mit Geschenken. Das kennen wir auch viel. Es gibt sogar Geschenke, die Frieden signalisieren sollen. Also man würde sich nämlich zum Beispiel nichts schenken, wenn man im Streit liegt. Also das zeigt wirklich auch Wertschätzung und zeigt, wie wichtig die Rolle ist, die jemand in unserem Leben hat. Also ein Geschenk ist immer eine Botschaft.
Schenken kann aber auch nach hinten losgehen, gerade an Weihnachten, Frau Scharnhorst. Das kennen wir alle an Heiligabend, wenn da unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Mhm. Wenn das Geschenk nicht passt, man enttäuscht ist, wie sollte man sich verhalten?
Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich, die Höflichkeit gebietet immer, sich zu bedanken für ein Geschenk und ein bisschen Freude zu zeigen, weil das sonst als sehr verletzend, sehr beleidigend erlebt wird. Es gibt tatsächlich Kulturen, wo man das umgeht. In Japan zum Beispiel, da werden Geschenke erst geöffnet, wenn der Schenkende nicht mehr da ist, um genau solche unangenehmen Situationen zu vermeiden. Also selbst wenn man nicht so zufrieden ist, sollte man das nicht direkt da in dem Moment sagen. Man könnte vielleicht später mal ein kleines Wörtchen dazu sagen oder über jemand Dritten nächstes Mal vielleicht was anderes. Wobei man sich vorab überlegen sollte, welche Dimension sozusagen ist denn jetzt wichtiger. Das eine wäre die Aufmerksamkeit. Da geht es mehr darum, wie viel Zeit und Mühe habe ich investiert, wie viel Gedanken habe ich mir gemacht. Und das zweite ist eher der materielle Wert. Auch da gucken wir häufig genauer hin. Ist das jetzt genauso teuer, was ich schenke, wie das, was ich kriege? Und da sollte man sich vorher ein bisschen Gedanken machen, welche Ebene spielt hier gerade eine Rolle? Ist es eher diese emotionale? Dann geht es eben um die Aufmerksamkeit oder geht es um den Wert? Emotionale Geschenke wären für Weihnachten im Allgemeinen, so in der Familie, in den Freunden, das Richtigere und Wichtigere. Dieser materielle Wert spielt häufig eine Rolle bei so formalen Anlässen, zum Geburtstag, zur Hochzeit, zur Geburt eines Kindes. Da wird jetzt nicht unbedingt das kleine selbstgemachte Geschenk so gut ankommen, sondern da erwartet man häufig etwas Hochwertigeres. Also wirklich sich Gedanken vorher machen, auf die Wünsche des anderen schon mal hören und zeigen, ich habe auf dich geachtet, ich weiß, was dir wichtig ist. Das ist zu Weihnachten sicherlich genau die richtige Art zu schenken.
Um all diesen kleinen Missverständnissen, die beim Schenken passieren können, aus dem Weg zu gehen, ja denen sozusagen ein bisschen vorzubauen, da sagen einige Menschen ganz konsequent, nee, wir schenken uns nichts zu Weihnachten. Das wird dann auch im Familien- und Freundeskreis ganz offen kundgetan. Machen die sich da ein Stück weit ein bisschen was vor oder ist das ernst gemeint oder hoffen die vielleicht sogar, ich sag das, aber ich krieg dann doch ein Geschenk?
Ja, das macht es tatsächlich schwierig. Man muss sich dann wirklich sehr konsequent dran halten, nicht? Wenn alle sagen, nein, wir schenken uns nichts und einer tut es dann doch und erwartet, dass die anderen sich alle ganz doll freuen, dann wird das ungleichgewichtig. Und das mögen wir nicht. Beim Schenken möchten wir wirklich ein Gleichgewicht haben. Und da gibt es so unausgesprochene soziale Regeln, die uns dann so ein schlechtes Gefühl machen, wenn dieses Gleichgewicht nicht hergestellt ist. Wir haben das auch lange so gemacht in der Familie. Und ich denke aber langsam, was uns da fehlt, ist nämlich wirklich dieser soziale Kleber. Also ich würde da vorschlagen, sich dann lieber darauf zu einigen, dass man sich etwas schenken darf, aber wirklich nur zu einem sehr, sehr geringen materiellen Wert. Wirklich nur eine kleine Aufmerksamkeit. Und wenn das irgendwie eine schöne Weihnachtsschokolade ist, weil wie gesagt, der Austausch von Geschenken hat schon eine sehr wichtige soziale Funktion. Ne? Zeigt, wir gehören zusammen, wir mögen uns, wir sind uns wichtig. Und wenn man das weglässt, dann ist tatsächlich eine Lücke. Also so klitzekleine Geschenke, so wie man das ein bisschen vielleicht beim Wichteln macht, ne, wo es ja auch um Kleinigkeiten geht, das finde ich ist dann eine gute Alternative, dass man nicht in so einen Wettlauf kommt, größer, toller, schöner zu schenken, aber trotzdem diesen sozialen Bindungscharakter immer noch zu pflegen und zu bewahren.
Das war die Psychologin Julia Scharnhorst. Kinder haben ja oft einen vollen Wunschzettel, da hat man schnell das passende Geschenk gefunden. Aber was können wir eigentlich Menschen schenken, die schon alles haben oder die sich immer selbst schnell alles kaufen, was sie sich wünschen? Dann ist ein Geschenk vielleicht gut, von dem nicht nur die beschenkte Person etwas hat, sondern auch noch andere Menschen. Das kann eine Kinderpatenschaft sein, also zum Beispiel ein Jahr regelmäßiger Spenden oder etwas aus einem Fairtrade-Laden. Und da hat sich SWR-Reporterin Luisa Weinig umgeschaut.
Auf der Suche nach dem passenden Geschenk landen einige Menschen im Weltladen in Stuttgart. Hier findet man alles, vom Schmuck über Kerzen bis hin zu Lebensmitteln wie Kaffee, Tee oder Schokolade. Cornelia Fuchs-Jaltschin ist auf der Suche nach einem Geschenk für einen ganz besonderen Anlass.
Ich kaufe hier ein, weil ich am Samstag eine Freundin besuche, die ich in der Reha kennengelernt habe. Wir hatten beide Brustkrebs und sie feiert ihren 33. Geburtstag. Und jetzt möchte ich, weil sie sich wieder in Chemotherapie befindet, ein möglichst gutes, passendes Geschenk kaufen. Ich sage, ich war in derselben Situation und deswegen habe ich mich also gefragt, worüber würde ich mich freuen? Also ist es schon eben was Sinnvolles, was mir irgendwie einen Sinn mitgibt? Und ich wünsche natürlich nur das Beste und hoffe, dass es eben nicht schlechter wird, als es ja geht.
Am Ende landen ein Freundschaftsband und eine Tafel Schokolade im Einkaufskorb. Beides Fair Trade. Denn genau darum geht es in Weltläden, den fairen Handel zu fördern, indem Produkte aus dem globalen Süden zu gerechten Preisen verkauft werden. Ein Konzept, das auch bei den Kunden gut ankommt. Besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit bemerken die Mitarbeiter mehr Besucher im Weltladen.
Weil man auch vielleicht mit gutem Gewissen hier einkaufen kann, weil jedes Produkt zum Beispiel im globalen Süden Projekte oder Initiativen unterstützt werden, dass man dann vielleicht hier eher hinkommt, mit einem guten Wissen ein gutes Geschenk aussucht.
Ein gutes Geschenk kann auch eine Spende sein. Jutta Moser spendet regelmäßig. Ihr ist es wichtig, ein sinnvolles Projekt zu unterstützen.
Dass tatsächlich meine Spenden dorthin gehen, wo ich auch spenden möchte. Entweder in eine soziale Einrichtung oder wie auch immer und nicht irgendwo, wo es im Wirrwarr oder irgendwo endet. Es muss für mich auf jeden Fall plausibel sein, transparent sein und dann ist das okay für mich.
Neben Transparenz gibt es noch weitere Kriterien, mit denen man Spendenorganisationen überprüfen kann. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnt vor undurchsichtigen Spendenaufrufen.
Beim Spenden sollte man darauf achten, dass man hier nur seriösen Organisationen etwas zugutekommen lässt. Das kann aber auch die Organisation sein oder der Verein, den man persönlich auch vor Ort kennt. Seriöse Organisationen bauen keinen Druck auf, geben mir auch die Zeit und die Möglichkeit, dass ich mich informiere und dann auch im Nachgang etwas Gutes tue.
Ein guter Wegweiser durch den Spendendschungel ist das DZI-Spendensiegel. Dieses Gütesiegel wird vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen vergeben, und zwar nur an Organisationen, die als seriös gelten. Dafür müssen sie sich jährlich überprüfen lassen. Ob Spende oder Geschenk, oft zählt vor allem die Geste Und die Freude, die man anderen damit macht.
Natürlich werde ich gerne beschenkt, aber ich finde tatsächlich, wenn man etwas findet, was man jemandem schenkt und man trifft es so ganz genau und dann das Leuchten in den Augen. Also ich finde, das ist wirklich ein toller Moment, der einem da geschenkt wird. Tschüss.
Fairtrade-Produkte oder Spenden, das können sinnvolle Geschenke sein. Oder man schenkt etwas ganz Persönliches, Immaterielles. Was es da für Möglichkeiten gibt, das hat mein Kollege Andreas Böhnisch, die Kommunikationsexpertin Stefanie Voss, gefragt.
Es gibt aus meiner Sicht vier Bereiche, in denen wir immateriell schenken können. Das ist erstmal so das Naheliegendste, alles, was irgendwie gebastelt oder selbst erstellt ist. Zweitens kann ich natürlich mein Wissen oder auch eine Art von Beratung verschenken. Dann kann ich Zeit verschenken, und zwar einmal gemeinsame Zeit, und eben ich kann Zeit verschenken, um dem anderen oder der anderen Freiraum zu schaffen, indem ich zum Beispiel Aufgaben für einen anderen Menschen übernehme. Das sind so die vier Bereiche, in denen sich diese Art von Geschenken bewegen.
Das klingt spannend. Haben Sie konkrete Beispiele?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal basteln, etwas selbst erstellen, kreativ sein. Da gibt es natürlich einmal die haptische Seite. Also ich kann angefangen von Plätzchen backen. Ich kann aber auch ein Fotobuch kleben. Aber es gibt auch ganz spannende, nicht haptische Geschenke, wenn ich mir zum Beispiel die Mühe mache, für jemanden ein Gedicht zu schreiben oder ein Musikstück zu komponieren. Oder zum Beispiel für meine Kinder, wenn ich ihnen ihr Lieblingsbuch selber als Hörbuch einspreche. Das sind so ganz klassische Bastel-Kreativgeschenke. Im Bereich Beratung und Wissen kann ich einfach das, was ich weiß, an andere weitergeben. Also ich kann meiner Freundin schenken, dass ich ihr helfe, ihren Garten anzulegen. Oder ich kann, wenn ich gut kochen kann, jemand anderem sagen, hör mal, ich zeig dir, wie du so einen Rinderbraten machst. Und ich kann natürlich auch sowas nicht so direkt Beratensmäßiges, aber so Wissensmäßiges weiter verschenken, indem ich zum Beispiel sage, Mensch, ich kenne mich mit dem und dem Künstler gut aus. Ich schenke dir deine private Führung durch ein Museum. So, und bei dem Zeit für Freiraumgeschenke, ja, also ich kann jemandem schenken, dass ich sein Auto putze, dass ich babysitte, dass ich ihm den Keller aufräume oder ihr, und kann also jemandem dadurch Zeit schaffen für andere Dinge. Naja, und gemeinsame Zeit, das ist natürlich auch ganz vielfältig, von wir gehen gemeinsam wandern oder spazieren, zu einer Reise, zu gemeinsamen Aktivitäten, da ist ganz, ganz, ganz viel möglich.
Haben solche immateriellen Geschenke einen höheren Wert als etwas, das ich im Geschäft kaufe oder online bestelle und dann verschenke?
Ich würde sagen, ganz klassisch, das kommt darauf an, weil solche Geschenke können ja verschiedene Motive haben. Also einmal kann ich mir ganz viel Gedanken gemacht haben über die andere Person und kann mir wirklich sehr, sehr genau überlegt haben, womit mache ich ihr oder ihm eine riesengroße Freude. Dann würde ich sagen, ist es ein großer Wert. Ich kann aber ehrlich gesagt auch immaterielle Sachen verschenken, die eigentlich mehr einen Wert für mich selber haben als für die andere Person. Und so der Klassiker ist, ich verschenke eine Reise an einen Ort, wo ich unbedingt hin möchte und der Beschenkte aber gar nicht so gerne. Dann ist es fast schon ein egoistisches Geschenk. Das mag dann vielleicht wertvoll sein im Sinne von, dass es aufwendig ist, dahin zu reisen. Aber so richtig wertvoll für die Beziehung ist es natürlich nicht.
Weihnachten lebt vom Auspacken der Geschenke. Für viele ist das wirklich der Höhepunkt an Heiligabend, fast noch wichtiger als das Geschenk selbst. Immaterielle Geschenke, die lassen sich in der Regel nicht so gut einpacken. Was mache ich denn da am besten? Bastel ich da einen Gutschein oder überrasche ich den anderen ganz einfach direkt mit meiner Idee, indem ich ihm das sage?
Also ein Gutschein oder irgendwas Haptisches ist schon sehr schön, und ich kann Gutscheine natürlich schon auch sehr aufwendig gestalten und auch aufwendig verpacken. Ich kann natürlich auch aus diesem Geschenk fast schon so eine Art Rätsel machen. Also der Klassiker ist ja, ich kaufe mir auf dem Flohmarkt irgendwie für 1 Euro das 1000-Teile-Puzzle, und auf der Rückseite des gepuzzelten Puzzles schreibe ich, um was es geht, und der andere muss das erstmal zusammensetzen. Also da kann ich auch sehr viel kreative Möglichkeiten walten lassen, damit ich etwas zum Verpacken habe. Ist einfach nur zu sagen, persönlich finde ich das ein bisschen schade. Ich bin aber auch jemand, ich schreibe einfach gerne. Ich mag das gerne, wenn so haptische Sachen sind. Und wie gesagt, auch ein, ich sag mal, ganz banaler Gutschein lässt sich zum Beispiel zusammenrollen, in eine alte Weinflasche stecken. Die Weinflasche kann ich verzieren. Also da kann ich auch schon eine ganze Menge machen.
Immaterielle Geschenke, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut unter Freunden oder auch bei Paaren. Aber ich könnte mir vorstellen, in Familien mit Kindern, da ist dann doch die Enttäuschung zu Weihnachten ziemlich groß und vorprogrammiert, wenn es eben nicht das Smartphone, die Playstation oder die Klamotten sind, sondern ein immaterielles Geschenk für den Sohn oder die Tochter. Wie kommen Eltern aus diesem Problem heraus? Also meinen Sie, es funktioniert auch bei Kindern, dass die sich über immaterielle Geschenke freuen?
Ich glaube, es ist wie bei allem, was die Kindererziehung betrifft, eine Art des Vorlebens. Und wenn Eltern zum Beispiel untereinander oder in der Familie immaterielle Geschenke üblich sind und auch häufig gemacht werden und wenn Kinder auch erleben können, dass Eltern dafür Freude empfinden, dann glaube ich, dass sich das bei ihnen auch ein Stück weit verfestigt und sie auch Lust haben auf immaterielle Geschenke, sowohl auf der Empfängerseite als auch auf der schenkenden Seite. Und vielleicht eine ganz schöne Anekdote dazu. Mein 16-jähriger Sohn hat mir in diesem Jahr zum Geburtstag geschenkt, dass er mit mir in einen Salsa-Tanzkurs geht. Und er hat es sich zugemutet, und ich fand das ein Wahnsinnsgeschenk, dass er mit mir in einen Tanzkurs gegangen ist, wo aufgrund von Partnerwechseln er ständig mit, Frauen im Alter seiner Mutter tanzen musste. Und da hat sich für mich so gezeigt, dass bei uns, da sind immaterielle Geschenke durchaus üblich, dass sich das auch auf die Kinder übertragen hat. Und ich glaube, obwohl er es vielleicht auch manchmal ein bisschen doof fand, insgesamt hat er den Abend dann doch auch genossen als Schenkender.
Das war die Kommunikationsexpertin Stefanie Voss. Und das war SWR Aktuell Kontext, der Wert des Schenkens. Mein Name ist Vanja Weingart.